Liebe Gemeinde, schön, dass Sie die Barmherzigkeit rühmen. Aber was ist eigentlich Barmherzigkeit? Ein biblisches Grundwort. Barmherzig und gnädig ist daher geduldig und von großer Güte. Tilge meine Sünden, so haben wir vorher im Psalmgebet gebetet, nach deiner großen Barmherzigkeit, dass Gott nicht einfach das vergibt, sondern auslöscht, was falsch war in meinem Leben. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, also Zacharias, gejubelt, hat uns besucht, Aufgang aus der Höhe, auf das erscheine denen, die da sitzen in Finsternis und Schatten des Todes. Jesus hat gesagt, lernt doch, was Gott eigentlich sagen wollte, wenn er sagt, ich habe Lust an Barmherzigkeit. Gott macht es Spaß, Barmherzigkeit zu üben. Wie kann man es deutlich machen? Barmherzigkeit ist ja in unserer Sprache ein Fremdwort geworden. Taucht höchstens noch beim barmherzigen Samariter auf, wenn wir barmherzig sind, wenn wir dem Verkäufer von Trottoir drüben beim Edeka eine Nummer von Trottoir abkaufen, ist barmherzig, nicht? Oder eine Münze reinwerfen bei der Treuninger Passage, barmherzig. Die Barmherzigkeit Gottes ist unvorstellbar, unfasslich, überbordend zu erreichen. Menschen, die es eigentlich die Hopfen und Malz verloren hatten. Die Bibel ist voll davon, mit anschaulichen Geschichten. Der David, der das gebetet hat, tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Die furchtbare Geschichte, in die er hineingeraten war. Barmherziger Gott, mach wieder heil. Der Petrus, über dem doch eigentlich galt, wer mich verleugnet vor den Menschen, den will auch ich, Jesus, verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Und jetzt kommt der barmherzige Jesus und hat nach der Auferstehung für den Petrus neue Aufträge. Nicht verleugnen, sondern Aufgaben, Vollmacht. Der Apostel Paulus, zweimal sagt er es in seinem Bekenntnis, 1. Timotheus 1, mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Ich war ein Verleugner, ich war ein Lästerer, ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt, bin Jesus im Weg gestanden. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Er hat mir sogar ein Amt gegeben als Apostel. Er hat nicht bloß die Scharte ausgewetzt. Unfassbar, was die Barmherzigkeit Gottes wirken kann. Ich habe in diesen Tagen wenig forschen dürfen dem Leben von Friedrich Traub, sein Grab ist drüben auf dem alten Friedhof. Wir wussten bis jetzt gar nicht viel über diesen Friedrich Traub, der jung verstorben ist als Indienmissionar. Und das ist so deutlich, dass dieser schwerkranke Mann dort in der Gegend von Mangalore, Hubli und Wuppli Gemeinden gründen konnte. Und er schreibt, und sein Freund Friede berichtet uns das, eigentlich hätte mich die Basler Mission gar nicht hinaussenden dürfen, so schwach und krank wie ich war. Aber Gott hat mich als Werkzeug benutzt. Dass da Gemeinden entstanden sind, das war nicht mein Werk. Und Gott hat gewirkt und ich durfte Werkzeug sein, von Gott gebraucht, wenn er in seiner Barmherzigkeit auch durch schwache Menschen wirkt. Also es gibt viel Anschauungsmaterial, für das, was Barmherzigkeit Gottes ist, auch in der Bibel. Und mir ist interessant, dass der Apostel Paulus mehr Wert drauf legt, das begrifflich deutlich zu machen. Mit den kurzen Worten, in Christus Jesus, darin besteht die Barmherzigkeit Gottes, darin besteht das ganze Evangelium, die gute Botschaft, dass Gott uns berufen hat, in die Barmherzigkeit Gottes hinein, in die Gnade. Also die Barmherzigkeit Gottes als ein Lebensraum, als eine Atmosphäre, in der ich wieder aufatmen kann, als ein Heilklima, in dem ich genesen kann. Hinein, in die Barmherzigkeit Gottes. Im Epheserbrief, das wird uns nachher beschäftigen, ist mehr dieses Wörtlein mit. Verlassen Sie mich den Augenblick bei diesem in stehen bleiben. Für mich ist eigentlich jeden Morgen ein Wunder, dass ich in Komtal aufwachen und leben darf. Ich habe in meinem Dienst so viel kaputtgegangene Gemeinden gesehen. Einst aktive Gemeinden und jetzt verbrannte Erde. So viel Streit, so viel Abbröckeln, Gottesdienstbesuch in den Kreisen und Gruppen. Also darf ich hier sein, bald 10 Jahre, so viel Engagement, so viel Mitarbeit, hauptamtliche Mitarbeit in unseren Einrichtungen, dass Gott uns das Geld gibt, dass wir die vielen Einrichtungen durchtragen können. Jugendkreis, Stadtranderholung vom CVM-Betrieb, Hochschule für Mission bei uns, weltweiter Horizont für die Mission bei uns geöffnet, so viele diakonische Einrichtungen. Jahrzehntelang Pfarrfamilien, wo alle Glieder für die Sache des Evangeliums brennen. Ich habe miterlebt, was das für ein Hindernis sein kann, wenn die Familien nicht mitziehen. Und bis hin zu unserer letzten Gottesdienstumfrage, wo manche Sorge hatten, das zerreißt unsere Gemeinde, plötzlich stellt sich raus. Aber wir sind eigentlich fast einer Meinung. Soll so bleiben, wie es ist, gell? Also, das ist das Zeichen dafür, Symptom, Frucht davon, dass Jesus uns nahe ist, dass wir in Jesus sind, geborgen in Jesus mit unseren Ecken und Kanten, mit unseren Eigenheiten, in ihm, dass er uns nahe ist. Es reicht ja unsere deutsche Sprache gar nicht aus, um das irgendwie deutlich zu machen. Wir sind eingepfropft in ihn, eingesenkt in ihn, verbunden mit ihm, angedockt an ihm, umgeben von ihm, umhüllt von ihm. Wir können uns natürlich vorstellen, wie unser Leben aussehen würde, wenn nicht der Heiland Jesus Christus um uns wäre, jeden Tag und bis in die Nächte hinein. Was haben wir in unserer Gemeinde an kranken Heilungen erlebt, an Aufschub des Sterbens und an seligem Sterben in Jesus? Und einmal tief durchatmen, sich das bewusst machen, was die Barmherzigkeit Gottes gewirkt hat, bei uns, in uns. Und manchmal denkt man sich fast ein Rausch, in den wir uns hineinsteigern könnten, in Jesus zu sein. Deshalb ist gut, wenn es uns neu gesagt wird, was wir an der Barmherzigkeit Gottes haben. Dazu sind unsere Gottesdienste da, dass wir uns neu das miteinander sagen lassen, worauf wir uns bei der Barmherzigkeit Gottes verlassen können. Deshalb lassen Sie mich lesen den Abschnitt, der den Gemeinden in unserem Vaterland für den heutigen Sonntag gegeben ist, aus Epheser 2. Gott ist reich an Barmherzigkeit. Hören Sie. Reich an Barmherzigkeit. Die wendet jetzt uns zu. In seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, hat er auch uns mit Christus lebendig gemacht. Uns, die wir tot waren in Sünden. Das ist nicht zu hart vorkommen, diesen Ausdruck. In jedem Neujahr nehme ich mir manches vor, was jetzt anders werden soll im neuen Jahr. Und dann passiert nichts. Ich will und ich kann nicht. Ich bin tot. Ich bin wie ein Stück Kork von der Brandung hin und her geworfen. Tot in Sünden. Und jetzt sagt der Paulus, die Barmherzigkeit Gottes besteht darin, dass er uns mit Christus lebendig macht. Dass er plötzlich nicht mehr Korkstück ist, sondern Richtung. Mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Er hat uns mit auferweckt, mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Mit
Christus, sei mit im Himmel eingesetzt, in Christus,
damit in den kommenden Zeiten er erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade, seiner Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und nicht mal der Glaube ist aus euch. Gottes Werk ist es, nicht aus den Werken, damit sich nicht jemand rühmen. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. So hat Gott gedacht in seiner Barmherzigkeit, dass jeder von uns, die wir hier sind, das von sich sagen kann, mit Christus. So wie ich mit meinen engsten Lebensgefährten sein kann, noch viel enger, mit Christus. Und die Auferweckungskraft des Herrn Jesus gilt mir. Und wenn Jesus in der Herrlichkeit des Vaters eingesetzt ist im Himmel, dann gehöre ich doch mit dazu, mit. Wenn der Vater voll Wohlgefallen auf seinen Sohn sieht, mein Sohn, zu seiner Rechten. Dann sagt Jesus aber, Vater, die deinen Korntage gehören auch dazu, sind die meinen. Mit Christus eingesetzt. Wenn Jesus vor dem Vater Fürbitte tut, mit eingesetzt. Wir brauchen nicht x Fürbitter, sondern er selbst ist vor dem Vater und tritt für uns ein. Auf dass er erst noch in den kommenden Zeiten zeige, was das bedeutet mit Christus. Liebe Freunde, alle Wunder, die wir je erleben könnten, alle Gebetserhöhungen, sind erst ein Appetizer. Ich habe eben gesagt, der Versucher, Vorgeschmack dessen, was erst noch in der Ewigkeit deutlich wird, mit Jesus, mit in seine Vollkommenheit, in seine Herrlichkeit, in seinen Strahlenkranz hineingesetzt. Bis jetzt ist der Welt nicht offenbar, dass er alle Gewalt hat im Himmel auf Erden. Aber wenn er offenbar wird in seiner Herrlichkeit, dann werden auch wir, so sagt der Paulus im Kolosserbrief, auch wir mit ihm offenbar werden in der Herrlichkeit. Dann werde ich selbst zu meiner Frau sagen, dich tust wirklich, dich kenne ich gar nicht mehr. Und die wird sagen, dich kenne ich erst recht nicht mehr. Gell, also, in der Herrlichkeit, das wird erst noch kommen, bis jetzt haben wir alle unsere Ecken und Kanten, die unser Leben auch belasten. In kommenden Zeiten wird er die Herrlichkeit an uns offenbar machen. Das ist ein unfassbares, was dieses mit Jesus bedeutet. Wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Wo geschafft wird und Gott schafft, so wie er die Gemeinde bei dem Friedrich Graup geschaffen hat, der armselige, schwache Missionar konnte sehen, wie plötzlich Gemeinde entsteht, Gottes Werk ist durch die Werkzeug sein. Wenn Gott am Schaffen ist, ist bloß eine Gefahr, dass wir ihm im Weg stehen. Wo alle Räder stillstehen, da kann nichts mehr passieren. Aber wo Gott schafft, ist die Gefahr, dass wir ihm als Handlanger im Weg stehen. Zwischen dem Abitur vor langen Zeiten und dem Studium war es damals noch Sinn, dass wir Theologen ein Jahr lang ein Praktikum machen mussten. Ich war Bauhilfsarbeiter. Die zwei Sätze, die uns unser Kapo mitgegeben hat, mir mitgegeben. Bei uns wird geschafft. Nicht bloß rumgestanden, gell? Das wird geschafft. Und dann hat er gesagt, wenn du rumstehst, dann stehst du uns bloß im Weg. Die Gefahr, dass wenn Gott am Wirken ist, und wir können uns vom Wirken Gottes nicht groß genug, können wir nicht groß genug denken, dass er wirkt, können wir ihm höchstens im Wege stehen, und Paulus deutet vier Gefahren an, wo wir dem Wirken des barmherzigen Gottes im Wege stehen könnten, dem wir meinen, in unserem Leben ist zwar nicht alles vollkommen, aber wir glauben wenigstens. Paulus sagt sogar, der Glaube ist Gottes Werk. Gottes Gabe ist es, nicht der Selbst. Ich denke mal, was Gott bei euch schon gewirkt hat. Unsere Brüdergemeinde sei daran erinnert, sie hat nicht mühsam neue Aufgaben gesucht, wie seine Gemeinde noch aktiv werden könnte. Sondern er hat das gemacht, was ihm vor die Füße gelegt hat. Wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die er zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Also weder müde werden, noch hyperaktiv. Dritte Gefahr. Leute, setzt euch doch nicht selber unter den Druck, als müsste noch mehr Herrlichkeit bei uns sein. Es muss doch noch mehr geschehen. Lasst doch Gott die Freude, dass er in kommenden Zeiten erst recht deutlich macht, was er kann. Dass er in kommenden Zeiten erweise den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade, den gar nicht zu fassenden Reichtum seiner Gnade, wie er in der Güte in Jesus beschlossen ist. Letzter Hinweis, das dem Apostel Paulus immer wichtig gewesen ist. Gott gebe euch geöffnete Augen des Glaubens, dass ihr erkennt, wie viel Jesus schon bei euch gewirkt hat. Von Kindertagen an, wie viel Bewahrung, wie viel Menschen hat er uns in den Weg geschickt, wie viel Gottesworte zugeteilt, wie viel Ermutigung, offene Augen, dass ihr glücklich werdet. Gott, der du reich bist an Erbarmen, reiß doch dein Erbarmen nicht von dir. Die Barmherzigkeit des Herrn hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu. Sie können gespannt sein darauf. Amen. Ich darf Sie bitten, dass wir uns zum Gebet erheben. Wir staunen, treuer Gott, über die Wunder deiner Barmherzigkeit, auch dass du uns nach dieser Durststrecke erquickenden Regen geschenkt hast, da wir schon meinten, mit all den Ungerechtigkeiten in unserem Volk hätten wir gar nicht mehr deine Güte verdient. Und du hast über uns strömen lassen, die Erquickung, und hast auch bei den Lagern und Freizeiten geholfen, zu einer Witterung, die dann die Lager durchführen ließ. Wir bitten dich für alle, die Erquickung suchen. Wir bitten dich für die Früchte des Feldes und unserer Gärten. Wir bitten dich für die Leidenden, dass sie mitten im Leiden deine barmherzige Nähe erfahren. Und das erbitten wir auch für die Trauernden. Für all die, die aus dem Urlaub zurückkommen und jetzt neue Aufgaben wieder übernehmen müssen, dass du in deiner Barmherzigkeit sie kräftigst. Dass du uns die Ängste nimmst vor unserem Sterben, vor der Zukunft und gespannt sein lässt auf deine herrliche, große Zukunft, die du für uns bereit hast. Ich bitte dich auch für die Outdoor-Freizeit mit all ihren Gefährdungen, dass die jungen Menschen, die das Abenteuer suchen, von dir bewahrt werden. Du kennst jedes Einzelne unter uns, das seine ganz persönlichen Sorgen hat, wo es deine Barmherzigkeit hinein kanalisiert, bitte in sein Leben, erhör du uns. Und dir dürfen wir es jetzt sagen, was uns bewegt im Blick auf unsere Welt, so wie dein Sohn uns gelehrt hat, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Darf ich bitten, aufzustehen zum Segen. Dass der Herr Jesus uns begleitet durch seine Barmherzigkeit, durch seine Gegenwart, durch die Woche, dass dieses Geschenk seines Beistands mir erleben dürfen. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Bewahre euren Geist samt Seele und Leib, unversehrt, untadelig, für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen.